Perfekt. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir steigen gleich ein mit der Frage, was ist denn heute los? Grippewelle oder was? Keine Erklärung. Okay, wie auch immer, wir fangen gleich mal an mit einer Frage oder mit zwei Fragen aus dem Termin Herbst 2007, ist auch schon eine Zeit lang her, passt aber sehr gut zum Thema. Ordnen Sie bitte den Edukten der Liste 1 die daraus gebildeten Produkte aus Liste 2 zu. Und wir sehen hier, dass ein Klassiker aufgelegt ist, und zwar werden hier Grignard-Reagenzien bzw. das Grignard-Reagenz-Methylmagnesiumbromid zur Reaktion gebracht. Im ersten Fall wohl in einer Reaktion, die man bewusst eigentlich nicht ansetzen wird. Man wird nicht mit großem Aufwand Methylmagnesiumbromid herstellen, um dann eine Alkansynthese daraus zu machen, also sprich mit Wasser das Ganze zur Reaktion bringen. Das ist ja eigentlich genau das, was man vermeiden will. Deshalb arbeitet man ja mit den Grignard-Reagenzien in wasserfreien Medien, um zu verhindern, dass eine Reaktion stattfindet, die eben sich hier abbildet, Methylmagnesiumbromid mit Wasser. Was entsteht dabei? Es entsteht dabei das Methan. Polare protische Lösemittel reagieren mit Grignard-Reagenzien, indem sie sie zerstören. Es bilden sich die entsprechenden Alkane bzw. analoge Verbindungen. Die zweite Reaktion, die wir hier sehen, Frage 23, ist allerdings sozusagen eine bewusst herbeigeführte Reaktion, bei der Acetaldehyd, Ethanal, mit Methylmagnesiumbromid zur Reaktion gebracht wird. Und wir wissen ja, das synthetische Potenzial, das präparative Potenzial der Grignard-Reagenzien ist hoch. Man kann das ganz viel daraus herstellen. Und wir wissen, wenn wir das mit Acetaldehyd umsetzen, was kommt da raus? Idee? Proban-2-Ol, ganz genau. Wir haben sozusagen hier das Nukleophil, welches am Carbonylkohlenstoff angreift. Es entsteht ein sekundärer Alkohol. Proban-2-Ol hat welchen Trivialnamen? Isopropanol. Isopropanol, Annalena, wird wofür eingesetzt, wissen Sie das? Genau, als Desinfektionsmittel, insbesondere in der für die Händedesinfektion. So, also eine sehr schöne Frage, zwei sehr schöne Fragen, die auf das präparative Potenzial und auf die Reaktivität von Grignard-Reagenzien abheben. Nächste Frage. Ordnen Sie bitte den Strukturen aus Liste 1 die zutreffenden Bezeichnungen aus Liste 2 zu. Ein bisschen Nomenklatur, ja. Wer hat einen Vorschlag? Wer möchte die Frage beantworten? Bitte? C. 41C ist Isokinolin, das ist absolut richtig. Und 42? Benzimidazol, ganz klar, das ist ein Benzimidazol-Derivat. So, meine Damen und Herren, erste Hausaufgabe an dieser Stelle. Ich möchte Sie bitten, dass Sie die Struktur eines sehr prominenten Arzneistoffes recherchieren, und zwar den Wirkstoff Omeprazol. Omeprazol ist ein wichtiger Protonenpumpenhemmer, der in der Lage ist, eine überschießende Magensäuresekretion zu blockieren. Das heißt, magensäureassoziierte Erkrankungen können in vielerlei Hinsicht mit sogenannten Protonenpumpenhemmern behandelt werden. Der erste klinisch relevante Vertreter aus dieser Gruppe war das Omeprazol. Und ich möchte Sie bitten, die Struktur des Omeprazols zu recherchieren und dabei zu überprüfen, a, ob Omeprazol ein Benzimidazol-Strukturelement enthält, b, möchte Sie bitten, alle funktionellen Gruppen dieses Wirkstoffes zu charakterisieren, und c, sollten Sie überprüfen, ob es vom Omeprazol ein S-Enantiomer und ein R-Enantiomer gibt und wenn ja, auf welcher funktionellen Gruppe dieses Charakteristikum, das Omeprazol als R- und als S-Form vorkommt, beruht. Omeprazol. Wunderbar. Dann können wir hier weitermachen. Nicht aber, bevor wir nicht eher ein paar Fragen noch hier stellen. Indole werden nach welcher Synthese hergestellt? Haben wir noch nicht besprochen. Kommt Fischer-Indol-Synthese, ganz genau. Kinolin, Skraub, ganz genau. Was hätten wir noch? Die Dömer von Miller, genau. Ist aber eine Skraub-analoge Reaktion, bei der anstelle von Glycerin, woraus dann in situ Acrolein gebildet wird, Krotonaldehyd eingesetzt wird. Man bekommt das 2-Methylquinolin, ganz genau. Und was 2-Methylquinolin ist, das Kinaldin. Nicht? So, nächste Frage, Stereochemie ein bisschen. Welches der formulierten Zykloalkane trägt seine von Wasserstoff verschiedenen Substituenten in Transstellung? Erste Frage an dieser Stelle, klar, das ist das Zyklohexan und so weiter. Was ist denn das für ein Molekül hier? Grundstruktur. Sind das sicherlich schon mal untergekommen? Wer hat eine Idee? Tillmann. Wie heißt der Kollege neben dem Tillmann? Christian. Noch schon mal untergekommen? Annalena? Ja, ich höre es. Dekalin. Wunderbar, das war der Michael. Sie haben recht. Michael, heute kommt Ihre Reaktion. Ja? Die Michael-Addition. Ja. Gut, also Dekalin. Und jetzt ist die Frage, welches der formulierten Zykloalkane trägt seine von Wasserstoff verschiedenen Substituenten in Transstellung? Ist das hier Trans? Wenn man diese beiden Substituenten ansieht, dann sagen wir, das ist ein Cis, das ist ein Cis-Dekalin, ein Dichlor-Cis-Dekalin. Wo ist das hier Trans? Das ist augenscheinlich nicht Trans, würde ich sagen. Ne? Wo ist Trans? Ja? Bei C, gehen wir mal, schauen wir uns das einmal an. Ich sage gleich, dass das nicht Trans ist. Das ist hier axial angeordnet. Das ist hier äquatorial angeordnet. Wenn dieser Substituent auch axial angeordnet wäre, dann hätten wir Trans. Aber so ist das natürlich nicht Trans-Anordnung. Ja, Sie müssen ja immer folgende, bleiben wir bei diesem Beispiel, Tillmann. Ja, wir schauen uns diese Positionen an. Ich habe jeweils zwei Möglichkeiten der Ausrichtung des Substituenten. Äquatorial, axial. Äquatorial, axial. Würden die beiden Substituenten axial angeordnet sein, der ist axial, dieser Substituent aber nicht. Wäre er hier axial, dann wäre es trans. So ist es cis. So, das heißt, da kommen wir nicht hin. So, jetzt überprüfen wir mal A. Dieser Substituent ist axial angeordnet. Hier gäbe es noch die Möglichkeit äquatorial. Dieser Substituent ist äquatorial angeordnet, es gäbe noch axial. Das heißt, diese beiden Methylgruppen sind maximal voneinander entfernt. Nicht? Und insofern ist das hier eine, aber jetzt müssen wir orientieren, doch, ist eine Trans-Anordnung. Jetzt gehen wir mal hierher, das haben wir schon, das haben wir beantwortet. Hier haben wir die, machen wir es alphabetisch, hier haben wir die, einen Chlorsubstituenten, der ist äquatorial, der Wasserstoff ist hier axial. Diese Methylgruppe ist axial angeordnet, es gäbe noch eine äquatoriale Position, das heißt, das ist auch nicht Trans-Anordnung und da ist es eigentlich augenscheinlich. So, wir begrüßen auch die etwas zu spät gekommenen. Ja. Gibt es heute eine Geburtstagsfeier? Alles klar, immer. Ich dachte, Sie bringen schon mir was mit, oder was? Jetzt, heute kriegen schon die Assistenten auch Kuchen, ja? Alles klar. So, nächster Punkt, meine Damen und Herren. Daniela, schönen guten Morgen. Eine Synthese eines Arzneistoffes, den ich, glaube ich, so noch nicht besprochen habe, das Fluconazol. Fluconazol ist ein Antimykotikum, und wird zur Behandlung von Pilzerkrankungen eingesetzt. Pilzerkrankungen jeglicher Art lassen sich heute einigermaßen gut therapieren. Besonders problematisch sind systemische Pilzerkrankungen. Die sind dann auch wirklich lebensgefährlich und bedürfen einer intensiven Zuwendung und Therapie. Topische Pilzerkrankungen hingegen lassen sich heute relativ einfach therapieren. Fluconazol ist ein Arzneistoff, dessen Struktur Sie hier sehen. Und bemerkenswert für diesen Arzneistoff ist, dass er unter anderem über diese Heterozyklen verfügt, über diese Triazole. Wir haben weiters hier einen fluorierten Aromaten und ein tertiären Alkohol. Und eine Möglichkeit, dieses Fluconazol aufzubauen, sehen Sie hier. Und diese Synthese, die hier beschrieben ist, geht zunächst einmal aus von einem 2,4-Difluorbrombenzen, bei dem zunächst eine Umsetzung erfolgt in Diethylether. Diethylether wasserfrei. Ether sind deshalb immer günstig, weil sie chemisch inert sind. Deshalb sind sie als Lösemittel besonders geeignet. Man kann sie wasserfrei aufbereiten und demzufolge hier auch metallorganische Chemie machen. Es passiert hier nämlich Folgendes, dass mit Hilfe des Reagents N-Butyllithium, unter Expertenkreisen liebevoll Buli genannt, N-Butyllithium in Diethylether, zunächst aus diesem Difluorbrombenzen eine lithiumorganische Verbindung hergestellt wird, mit analogen Eigenschaften zu den magnesiumorganischen Verbindungen. Wir können uns denken, dass dieses Lithium sich hier zwischen diesen Kohlenstoff und dieses Brom hineinschiebt, Insertion, worauf dann dieser Kohlenstoff hier welche Eigenschaften bekommt, der jetzt von meinem Cursor markiert ist, der generiert dann welche Eigenschaften? Bitte? Nukleophile Eigenschaften, nicht? Aufgrund der Elektropositivität vom Lithium, haben Sie völlig recht, bekommt dann dieser Kohlenstoff hier nukleophile Eigenschaften und dann kommt es zur Reaktion dieses Nukleophils, ja, mit dem Dichloraceton. Das ist nichts anderes als ein Dichloraceton, wenn Sie so wollen, ein chloriertes Aceton, ein chloriertes Keton. Klar ist, dass dann bei dieser Reaktion das nukleophile Zentrum dieser lithiumorganischen Verbindung, nämlich dieser Kohlenstoff, mit dem Carbonylkohlenstoff reagiert und bei der Aufarbeitung erhalten wir dann diesen tertiären Alkohol. Diesen tertiären Alkohol. Welcher dann in einem zweiten Schritt umgesetzt wird mit diesem Triazol in Dimethylformamid in Gegenwart von Kaliumcarbonat. Und was ist das für eine Reaktion? Michael, kann man das charakterisieren? Nukleophile Substitution. Das Kaliumcarbonat tritt als Base auf, deprotoniert in einer Gleichgewichtsreaktion diesen Heterozyklus. Der greift dann als Nukleophil hier an und substituiert jeweils dann ein Chlorotom. Und damit haben wir das Fluconazol an dieser Stelle hergestellt. Das ist eine Synthesemöglichkeit. Wie gesagt, nukleophile Substitutionsreaktion und vor allem hier metallorganische Verbindungen. So, wir werden heute noch ein Beispiel einfacherer Art sehen, aber jetzt noch eine zweite Synthese, die hier abgebildet ist, die ein bisschen aufwendiger ist, die aber auch industriell eingesetzt wird und ein echtes Schmankerl darstellt, wie der Österreicher sagt. Ein echtes Schmankerl. Was sehen wir hier? Zunächst einmal sehen wir eine Reaktion, die Sie kennen. Diese erste Reaktion, die ist Ihnen geläufig. Wer mag die beschreiben? Christian, werfen Sie einmal einen Blick hier auf den ersten Reaktionspfeil. Wer reagiert hier mit wem, zu was und welche Reaktion ist es? Difluorbenzen, ja. Ja, als Katalysator. Und das ist das ein chloriertes Acetylchlorid, nicht? Ein Säurechlorid, das chloriert ist. Was ist das für eine Reaktion, Tillmann? Eine elektrophile Substitution und zwar ganz konkret eine Friedel-Crafts-Acylierung. Eine Friedel-Crafts-Acylierung, ein echter Klassiker. Bei der Synthese von Fluconazol wird in einer Synthesevariante zunächst einmal begonnen mit einer Friedel-Crafts-Acylierung. Sie sehen, es ist nicht umsonst, was wir uns da anschauen, grundlagenmäßig. Vielmehr finden diese Reaktionen tatsächlich Eingang in die industrielle Herstellung dieser Wirkstoffe. Dann sehen wir als nächstes etwas, was wir bereits kennen, nämlich es wird dieses Chlor substituiert durch dieses Triazolderivat. Und zwar verwenden wir hier als Lösemittel was? Was ist das hier, Daniela? Ethyl. Einfach weiterreden. Essigsäure, Ethylester oder Sie könnten es auch so ruhig sagen, Ethylacetat. Genau. Ethylacetat ist auch ein lipophiles Lösemittel, das dann in Gegenwart von Triethylamin-Base auch hier zu einer Deprotonierung führt. Das Nukleophil greift dann hier an und wir erhalten sozusagen einen ersten Teil von Fluconazol. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir sehen hier eine Schwefelverbindung, welche als Jodid vorliegt. Das Ganze wird umgesetzt in NaOH bzw. Toluen und wir erhalten hier ein Epoxid oder wie kann man das noch nennen? Oxyran, jetzt sagen Sie nochmal Ihren Namen. Julia, ein Oxyran, ganz genau, ein Epoxid oder Oxyran. Und dann wird dieses Oxyran nukleophil Ring geöffnet, und zwar mit einem Triazol in Gegenwart von Kaliumcarbonat. Da greift dann der Heterozyklus mit diesem deprotonierten Stickstoff an dieser Stelle an und wir erhalten auf diese Art und Weise auch unser Fluconazol. So, die Frage ist jetzt, was passiert hier? Und jetzt mache ich einen Schlenkerer, auf steirisch Umweg, ja, um Ihnen eine Reaktion zu zeigen, die Sie bisher noch nicht gekannt haben und die ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchte. Und das ist die sogenannte Corey-Tchaikovsky-Reaktion, hat nichts mit Musik zu tun, ja, sondern ist eine spezielle Namensreaktion, die auch in der Literatur zu finden ist als Tchaikovsky-Corey-Epoxidierung oder Aziridinierung. Man kann das auch, wenn man das mit Iminen umsetzt, ja, kommt man zu einem Aziridinring. Den sollten Sie sich auch merken. Aziridine sind nämlich nicht unbedeutende Strukturelemente von Arzneistoffen, die als Zytostatika eingesetzt werden. So, die spannende Frage ist, was passiert bei dieser Reaktion im Detail? Ja, was passiert bei dieser Reaktion im Detail? Sie zeichnen noch und Sie werden gleich sehen, das ist eine Reaktion, bei der Schwefelylide eine Rolle spielen. Wer erinnert sich noch, wo Schwefelylide aufgetreten sind? Bei welcher Oxidationsreaktion? Stellen wir es einmal hinten an, vielleicht fällt es uns noch ein. Sie sind soweit? Okay, gut. Passen Sie auf. Diese Reagenzien, die hier eingesetzt werden, können hergestellt werden aus Sulfoniumsalzen. Das wäre ein Sulfoniumsalz. Beachten Sie besonders das hier. Das ist sozusagen nur anders geschrieben. Ja. Diese Sulfoniumsalze werden mit Hilfe starker Basen deprotoniert. Das ist hier unten dargestellt. Dieses Trimethylsulfoniumjodid, was wir hier sehen, wird in DMSO mit Hilfe von Natriumhydrid deprotoniert. Und der genaue Reaktionsmechanismus ist hier unten dargestellt. Aus einer Methylgruppe wird mit Hilfe einer Base, in diesem Fall mit Hilfe eines Hydridions, ein Proton abgespalten. Es entsteht ein Kohlenstoff mit einem freien Elektronenpaar und demzufolge mit einer negativen Ladung. Und dieses Schwefelylid ist mesomerisch stabilisiert und eine mesomere Form trägt dann keine formale Ladung. Was ein Ylid ist, wissen wir bereits, ja? Aber das ist hier eben ein klassisches Schwefelylid. Eine weitere Möglichkeit, ein analoges Schwefelylid herzustellen, aber nicht aus Sulfoniumsalzen, sondern aus entsprechendem Trimethylsulfoxoniumjodid, das ist das hier. Das ist auch geeignet, um daraus ein Schwefelylid dieser Struktur herzustellen. Und das gelingt in ähnlicher Art und Weise, dass nämlich DMSO als Lösemittel verwendet wird, Natriumhydrid als starke Base und dann kann hier aus einer Methylgruppe, so wie hier oben gezeigt, ein Proton abgespalten werden und es entsteht ein mesomeriestabilisiertes Schwefelylid. Und dieses Dimethyloxosulfonium Methylid, das trägt auch den Namen Corey-Tschaikowski-Reagenz und wird eingesetzt zur Darstellung von Epoxiden. Und wie das reagiert, sehen wir gleich. Ein genauer Reaktionsverlauf ist gleich dargestellt. Hausaufgabe: Oxidationsreaktionen, bei denen Schwefelylide eine Rolle spielen. Wir haben die Reaktion besprochen, Namensreaktion. Jetzt aber hier zurück zu dieser Reaktion. Corey-Tschaikowski-Reaktion zeigt uns die Bildung von Schwefelyliden, die, und jetzt ist es hier gezeigt, mit Carbonylverbindungen reagieren können. Das ist jetzt so ein Schwefelylid. Der Kohlenstoff greift als Nukleophil hier an diesem Carbonylkohlenstoff an. Es entsteht eine CC-Bindung. Und jetzt ist der entscheidende Punkt der, dass der Sauerstoff, der ursprüngliche Carbonylsauerstoff, hier unter Ringschluss ein Dimethylsulfid abspaltet. Und das ist der Reaktionsmechanismus dieser Schwefelylide mit Carbonylverbindungen und am Ende entstehen daraus Epoxide, werden anstelle der Ketone Imine eingesetzt, dann entstehen daraus Aziridinringe. Das ist der genaue Reaktionsmechanismus. Entschuldige, hier fehlt ein E, das sollte man noch korrigieren. Corey, ein E fehlt hier. Hier oben, genau dazwischen, machen Sie eine Insertion und stellen Sie da noch ein E rein. Ja? Alles klar. Wir gehen jetzt noch einmal zurück und schauen uns diese Reaktion hier noch einmal an. Das da hier ist also ein Schlüsselschritt in der Synthesevariante 2, wo ein Schwefelylid dieser Struktur beziehungsweise aus diesem Oxonium-Ion wird das eben durch Abspaltung eines Protons erst erzeugt in situ und dann resultiert daraus dieses Epoxid, weil eben dieses Schwefelylid hier reagiert. Ja, und damit haben wir die Synthese vom Fluconazol auch besprochen. Sehr schöne Synthese und wir können dann wie gehabt weitermachen mit der Besprechung der verschiedenen Nukleophile mit Carbonylverbindungen. Ein klein wenig war das natürlich jetzt auch Gegenstand dieser Synthese. Ich will nur noch einmal daran erinnern, dass Grignard-Reagenzien mit CO2 zu Carbonsäuren reagieren. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon besprochen. Und ich will an der Stelle noch einmal einen kleinen Rückblick auf die Synthese von Alkanen machen. Sagen Sie, erinnern Sie sich eigentlich noch, wie man aus Carbonsäuren Alkane herstellen kann, gezielt im Labormaßstab, kleine Mengen hochreiner Alkane, ausgehend von Carbonsäuren? Ist Ihnen, ja? Kolbe-Elektrolyse-Synthese. Ist völlig richtig, Michael. Haben Sie da noch eine Vorstellung, was da genau passiert und welcher Reaktionsmechanismus?
Es wird erst ein Elektron abgespalten.
Richtig. Genau so ist es. Es ist eine anodische, es ist eine elektrochemische Reaktion, eine anodische Oxidation, bei der Carbonsäuren in Form ihrer Anionen, Carboxylate, oxidiert werden. Es entstehen Alkylradikale, haben Sie völlig recht, und die rekombinieren und dann kann man so Alkane herstellen. Gut, wir wissen, jetzt, und das ist wichtig, aber dass diese Carbonsäuren über Grignard-Reagenzien hergestellt werden können, dass wir primäre Alkohole herstellen können mit Grignard-Reagenzien, das wissen wir. Wir bekommen die einmal durch Reaktion mit Formaldehyd und durch Ringöffnungsreaktion von Oxiranen bzw. Epoxiden. Das hatten wir ja gerade auch, nicht? Nukleophile Ringöffnungsreaktionen von Epoxiden liefern primäre Alkohole. Es wird der Rest R von meinem Grignard-Reagenz um eine C2-Einheit verlängert unter Bildung eines primären Alkohols. Das ist das strategische Synthesepotenzial dieser Grignard-Reagenzien. Was wir auch festhalten können ist, dass wir auch lithium-organische Verbindungen, und da ist das N-Butyllithium, das wir vorhin gesehen haben, um daraus eine lithium-aromatische Verbindung herzustellen, selbst auch reagieren kann mit Nukleophilen. Und Sie sehen hier beispielsweise, dass das Butyllithium mit einem Carbonylkohlenstoff vom Typ AZ-Aldehyd reagieren kann und wir auf diese Art und Weise einen entsprechenden Alkohol generieren können. Wichtige Aussage an der Stelle, Butyllithium kann als Nukleophil auftreten, gleichzeitig hat es natürlich auch basische Eigenschaften. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, die dritte Variante, kann es auch zur Herstellung anderer lithiumorganischer Verbindungen eingesetzt werden. Und das haben wir gerade bei der Synthese vom Fluconazol gesehen. Hier unten sehen wir etwas, was auch ganz stark auf die Grundlagen der allgemeinen organischen Chemie abhebt. Wir sehen nämlich hier unten Alkylanionen. Alkylanionen sind relativ leicht herstellbar, beziehungsweise verfügbar. Und das hat womit zu tun, Julia, wenn man das vergleicht mit Alkanen und Alkenen? Warum sind Alkine so leicht überführbar in Alkylanionen? Womit hat das zu tun? Sagen Sie mir noch einmal Ihren Vornamen. David, ja? Weil Sie?
Weil Sie Azide sind.
Weil Sie Azide sind, ist völlig richtig. Die CH-Azidität steigt von den Alkanen über die Alkene zu den Alkinen deutlich an. Und deshalb kennen wir Salze von Alkinen. Womit hat das zu tun, David?
Das hat mit der Hybridisierung zu tun.
Genau. Je höher der S-Anteil, ja?
Genau, je höher der S-Anteil, weil das halt eben dann vom Energieniveau näher kann.
So ist es. Je höher der S-Anteil des entsprechenden Hybridorbitals, welches an der Bindung von Wasserstoff beteiligt ist, umso höher ist die Azidität. Kennen Sie ein Salz des Acetylens? Das, ja? Von großer Bedeutung. Ja, super, Kupferacetyl, das war jetzt der?
Janis,
das habe ich gar nicht gedacht an das Kupferacetylid. Aber Sie werden mir gleich sagen, wo Ihnen das untergekommen ist, oder?
Also bei der Repesynthese.
Absolut richtig. Kupferacetylid, was kann man damit herstellen? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe an meine Kindheit gedacht, aber aus ganz anderen Gründen, ja? Genau, absolut. Der Repesynthese, Darstellung von Alkinolen. Und da braucht man Kupferacetylid. Absolut richtig. Ja. Ja, spitze. Staune. Sehr schön. Gut, lithiumorganische Verbindungen haben wir damit auch besprochen. Und jetzt ein Klassiker, Michael. Die Michael-Addition. Die Michael-Addition ist eine wichtige Reaktion, die wir im Kontext unter anderem der Skraupschen Kinolinsynthese kennengelernt haben, wobei wir da keine Michael-Reaktion gesehen haben, sondern eine Michael-artige Reaktion. Und damit bin ich jetzt schon bei der Definition der Michael-Addition. Die Michael-Addition ist eine Addition eines mesomerie-stabilisierten Kohlenstoffnukleophils. Und genau so ist es. Ja? Die Addition eines mesomerie-stabilisierten Kohlenstoffnukleophils an die Beta-Position, das ist die Beta-Position, Das ist die Alpha-Position. An die Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Die Addition eines mesomerie-stabilisierten Kohlenstoffnukleophils an die Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Und was wir hier haben, ist das Cyclohexanon, welches sich in alkalischer Lösung oder mit Hilfe von Basen deprotonieren lässt. Und dann entsteht hier ein Kohlenstoff mit einem freien Elektronenpaar. Dieses Anion ist mesomerie-stabilisiert, wobei hier ein Fehler in der Abbildung ist. Ich möchte Sie bitten, mir zu sagen, welcher Fehler hier zu sehen ist. Bitte? Sie haben so recht, wenn Sie mir jetzt noch Ihren Vornamen verraten. Nathalie, Sie haben recht. Ja, aufgeplattelt. Ja. Das hier ist kein Mesomerie-Pfeil und müsste aber ersetzt werden durch einen Mesomerie-Pfeil. Ja. Ich habe es erst heute in der Früh gesehen, deshalb habe ich es nicht mehr ausgebessert. Diese Aussage ist auch eine Schutzbehauptung. So, Nathalie, Sie haben völlig recht. Aber was mir jetzt wichtig ist, was wir hier sehen, ist also ein ambidentes Nukleophil, das aber eben ein mesomerie-stabilisiertes Kohlenstoffnukleophil ist und das beißt hier an dieser Beta-Position an und liefert dann eine Verbindung mit einer neuen CC-Bindung und Sie sehen dann hier das Produkt. Das ist eine Michael-Addition. Wichtige Namensreaktion, Kategorie A, da müssen Sie alles wissen und Sie müssen natürlich auch realisieren, dass hier natürlich Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindungen eine Rolle spielen, aber es kann natürlich hier auch ein Alpha-Beta-ungesättigtes Nitril sein. Das ist auch ein Reaktionspartner, der in einer Michael-Addition eine Rolle spielen kann. Aber es genügt nicht ein einfaches konjugiertes Doppelbindungssystem. Es muss schon sowas wie eine Carbonylgruppe oder eine heteroanaloge Carbonylgruppe vorhanden sein, um von einer Michael-Addition zu sprechen. Greifen andere Nukleophile an dieser Beta-Position von Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindungen oder analogen Verbindungen an, dann sprechen wir von einer Michael-artigen Reaktion, wenn es sich um Stickstoffnukleophile, Phosphornukleophile und andere Nukleophile handelt. Nur wenn es sich um Kohlenstoffnukleophile handelt, ist es per Definition eine Michael-Addition. So, und ein Klassiker, der auch was zu tun hat mit der Reaktion von Carbonylverbindungen mit Kohlenstoffnukleophilen, ist die Wittig-Reaktion. Die Wittig-Reaktion, meine Damen und Herren, ist nicht zuletzt deshalb auch bedeutsam, weil damit auch ein Nobelpreis verbunden ist. Herr Wittig hat den Nobelpreis für diese Reaktion bekommen. Diese Reaktion, die fassen wir auch auf als Carbonylolefinierung, die Überführung einer CO-Doppelbindung in eine CC-Doppelbindung, das ist das Merkmal der Wittig-Reaktion. Die Überführung der CO-Doppelbindung in eine CC-Doppelbindung, die ist dann auch später weiterentwickelt worden im Sinne einer Wittig-Horner-Reaktion oder Petersen-Olefinierung, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Für uns ist wichtig, dass wir die Wittig-Reaktion verstehen. Und diese Wittig-Reaktion ist ein wunderbares Beispiel für, ich sage einmal, wunderbare organische Chemie. Da muss Ihr Herz bereits höher schlagen. Ja? Was sehen wir hier? Wir wollen das einmal in aller Ruhe besprechen. Wir sehen hier, dass ein Ethylbromid oder Bromethan reagiert mit dem Triphenylphosphin oder Triphenylphosphan. Das ist ein typisches Phosphornukleophil, welches in einer klassischen SN2-Reaktion mit diesem Ethylbromid reagiert zu einem stabilen Phosphoniumsalz. Das, was wir hier sehen, ist ein stabiles Phosphoniumsalz, das übrigens auch lagerfähig ist. Das können Sie eine Zeit lang aufbewahren und wird deshalb sozusagen in Vorrat gehalten, immer dann, wenn man eine Wittig-Reaktion durchführen will. Und dieses Phosphoniumsalz, das Sie hier sehen, verfügt über einen Kohlenstoff, der bedingt durch die Nachbarschaft eines positiv geladenen Phosphors über eine relativ hohe CH-Azidität verfügt. Und mit Hilfe von Basen, und die Base, die hier eingesetzt wird, ist das Lithium, Diethylamid kann dieses Phosphoniumsalz an diesem Kohlenstoff deprotoniert werden und es entsteht daraus ein Phosphorylid. Wir haben schon wieder ein Ylid, aber jetzt nicht ein Schwefelylid, sondern ein Phosphorylid. Vorhin bei der Synthese von Fluconazol haben wir einen positiv geladenen Schwefel gesehen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem negativ geladenen Kohlenstoff. Jetzt sehen wir einen positiv geladenen Phosphor und in unmittelbarer Nachbarschaft über eine kovalente Bindung verbunden einen negativ geladenen Kohlenstoff, Ylid, salzartiger Charakter und gleichzeitig kovalente Bindung. Phosphorylide sind nicht lagerfähig, nicht stabil, entstehen bei der Wittig-Reaktion in der Reaktionslösung aus den Phosphoniumsalzen, die mit Hilfe der Basen deprotoniert werden. So, und jetzt wollen wir realisieren, dass diese Phosphorylide als Kohlenstoffnukleophile mit Carbonylverbindungen reagieren können. In diesem Fall ist hier als Beispiel aufgeführt das Aceton, das Dimethylketon. Und es kommt zu einer neuen C-C-Bindung. Und es entsteht aus diesem Phosphorylid durch Reaktion mit dem Aceton dieses primäre Addukt, welches als Betain aufgefasst werden kann. Wir haben hier, das ist jetzt kein Ylid mehr, sondern ein Betain, ein salzartiger Charakter innerhalb eines organischen Moleküls. Nachlesen, Hausaufgabe, Betaine, ja, Strukturen und Eigenschaften. Bitte. Und dieses Betain, das hier im Zuge der Wittig-Reaktion gebildet wird, macht dann einen Ringschluss zu einem Vierring, bei dem Phosphor und Sauerstoff an der Ringbildung beteiligt sind. Freunde, wo sind die Nomenklaturexperten? Das war der Janis, gell? Janis, wir haben für Sie eine kleine Herausforderung. Wir würden Sie bitten, dass Sie für uns diesen Vierring nomenklieren. Tun wir nur den Ring. Ja? Die Substituenten, die lassen wir mal außen vor. Das ist alles Beiwerk. Schmücke, wie meine kleine Tochter sagen würde.
Also 1 Oxo, Phosphor weiß ich nicht. Ja, 1 Oxo, 2 Phosphor und jetzt.
Es klingt schon mal nicht so schlecht, muss man sagen. Ja? Wobei wir sind noch nicht über die Hausbergkante. Ja? Wissen Sie, was die Hausbergkante ist? Ne? Sie fahren da nicht Ski, gell? Das ist ein Schlüsselstück auf der, ja, Sie wissen es?
Das ist doch ein Oxaphosphetan.
Genau, Annalena, ein Oxaphosphetan. Ein Oxaphosphetan, hervorragend. Ja, ein Oxaphosphetan. Und dieses Oxaphosphetan, meine Damen und Herren, das gibt es wirklich in der Reaktionslösung, wenn eine Wittig-Reaktion durchgeführt wird. Das ist nicht eine Erfindung von mir oder von der Annalena, das gibt es wirklich. Und man hat das festgestellt, indem man nämlich Kernresonanzspektroskopische Untersuchungen gemacht hat. Mit Hilfe von NMR hat man die Struktur, die Existenz dieses Oxaphosphetans nachgewiesen. Ja? So, jetzt halten wir aber fest, dass dieses Oxaphosphetan, das wir hier sehen, spontan zerfällt unter Bildung dieser CC-Doppelbindung. Und ich möchte Sie bitten, zu realisieren, dass der ursprüngliche Carbonylsauerstoff des Acetons, und das Grundgerüst ist hier rot, ersetzt ist durch einen Kohlenstoff. Und deshalb heißt die Reaktion auch Carbonylolefinierung. Die Triebfeder, warum das Oxaphosphetan zerfällt, ist die Bildung dieses Triphenylphosphinoxids. Die Bildung des Triphenylphosphinoxids. Das ist die Triebfeder. Und dafür gab es den Nobelpreis. Für diese Reaktion, meine Damen und Herren. Jetzt kann man sich fragen, warum? Was hat diese Reaktion an sich? Wichtig ist, dass Sie realisieren, dass diese Reaktion enormes präparative Potenzial besitzt und insbesondere in der Synthese von Vitaminen eingesetzt wird. Fettlösliche Vitamine. Meine Bitte an Sie, ja, wenn Sie am zweiten Adventwochenende so eine halbe Stunde haben, ganz eine ruhige, dann recherchieren Sie Wittig-Reaktion im Kontext von Vitaminsynthesen. Ja? Und schauen Sie sich einmal an, was damit alles gemacht werden kann. Aber das alleine ist nicht sozusagen erschöpfend, was die Erklärung der Bedeutung dieser Reaktion betrifft. Vielmehr findet diese Wittig-Reaktion und davon abgeleitete Reaktionen heute also große Anwendung und sind unverzichtbar. Namensreaktion Kategorie A. Da müssen wir wissen, was wir einsetzen, was rauskommt, wie der Reaktionsverlauf ist. Ganz wichtig. So, und jetzt ein neues, großes Thema, Aldolreaktionen. Aldolreaktionen sind untrennbar mit der Chemie der Carbonylgruppe verbunden. Und per Definition können wir festhalten, eine Aldolreaktion führt zwei Carbonylverbindungen in eine Beta-Hydroxy-Carbonylverbindung über. Eine anschließende Dehydratisierung aus dieser Hydroxy-Carbonylverbindung führt zu einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Die Reaktion kann sauer katalysiert sein oder in Gegenwart von Basen ablaufen. Sie kann sauer katalysiert sein oder in Gegenwart von Basen ablaufen. Der Name Aldol rührt daher, dass das primäre Reaktionsprodukt oftmals ein Hydroxyaldehyd ist. Aldol, Hydroxyaldehyd. Nun, wie diese Reaktion im Detail läuft, wollen wir uns auch ansehen. Aldolreaktion ist extrem wichtig. Es gibt viele Varianten und nicht wenige davon werden wir uns ansehen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir hier bei dieser Aldolreaktion natürlich auch Kohlenstoffnukleophile brauchen. Kohlenstoffnukleophile, die in Gegenwart von Basen aus Carbonylverbindungen generiert werden. Und jetzt ist die entscheidende Botschaft. Durch Deprotonierung der Alpha-Position von Carbonylverbindungen. Heißt umgekehrt, Christian, was? Können wir Aldolreaktionen mit Benzaldehyd durchführen? Nur mit Benzaldehyd? Nein, weil uns da Alpha-CH-CD-Positionen fehlen. Nicht? Wie reagiert dann Benzaldehyd in Gegenwart von Natronlauge, Christian? Wenn es keine Aldolreaktion gibt? Bitte? Nein, sauer nicht, sondern in einer Cannizzaro-Reaktion. Hydridionentransport, Disproportionierung. So, und hier sehen wir, dass beispielsweise Ketone, beispielsweise Carbonsäureester mit Hilfe von Basen, und da können alle möglichen Basen eingesetzt werden, Alkoholate, Lithiumdialkylamid, ja, entstehen Enolat-Anionen eines Ketons oder Enolat-Anionen eines Esters. Die sind jeweils mesomeriestabilisiert. Mir ist aber wichtig, dass diese deprotonierten Ester, Ketone und Aldehyde als ambidente Kohlenstoffnukleophile aufzufassen sind, die dann bei einer Aldolreaktion reagieren. Ambidente Kohlenstoffnukleophile. Entscheidend ist, ja, dass diese Enolat-Anionen als Kohlenstoffnukleophile reagieren. Wichtig in einer Aldolreaktion. So, und jetzt schauen wir uns einmal so eine Reaktion an. Und zwar haben wir als einfache Reaktionspartner hier mal den Acetaldehyd, der wird in alkalischer Lösung deprotoniert. Es entsteht das Enolat-Anion, welches mesomeriestabilisiert ist, aber gezeigt ist es jetzt als Enolat-Anion. Dieser Kohlenstoff greift als Nukleophil hier an. Bei der Aufarbeitung entsteht zunächst einmal ein Aldol, ein Hydroxyaldehyd, ein Beta-Hydroxyaldehyd. Im Kontext der Aldolreaktion spricht man sehr oft auch von der Aldolkondensation. Und die Aldolkondensation ist sozusagen der nachfolgende Schritt, nachdem die Hydroxycarbonylverbindung gebildet ist. Und in alkalischer Lösung, wir sehen hier jetzt diese Hydroxycarbonylverbindung von vorhin, die aus der Aldolreaktion des Acetaldehyds in alkalischer Lösung hergestellt wird. Und was wir hier sehen, ist dann die Generierung dieser Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Und was das Besondere an dieser Reaktion ist, Aldolkondensation in Gegenwart von Basen, ist der Punkt, dass wir die Wasserabspaltung, die uns zur Bildung der Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung führt, als E1CB-Reaktion auffassen kann. Mit viel Fantasie. Und dabei sehen wir auch, und das ist wichtig, dass die OH-Gruppe, die normalerweise was ist, eine schlechte Abgangsgruppe, an der Stelle als Abgangsgruppe formuliert werden kann. Wir sehen hier die Aldolkondensation von Acetaldehyd in Gegenwart von Hydroxidionen, Deprotonierung dieser Alpha-Position. Es entsteht sozusagen in einem vorgelagerten Säure-Basen-Gleichgewicht dieses Anion und unter Abspaltung eines Hydroxidions unter Erhitzen entsteht dieses Butenalderivat als Aldol-Kondensationsprodukt. Immer wenn wir von Aldol-Kondensation sprechen, meinen wir Wasserabspaltung unter Bildung der Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Und hier, didaktisch wichtig, wir erkennen im Kontext der Beta-Eliminierung die E1, die E2 und die E1CB-Eliminierung. Und Beispiele für E1CB-Eliminierung gibt es ganz wenige. Und ein Beispiel ist die Aldolkondensation in alkalischer Lösung. Sie sehen hier noch einmal aus dem Sommersemester hier eine Abbildung, wie also ganz allgemein diese E1CB-Eliminierung aufzufassen ist. Säure-Basen-Gleichgewicht vorgelagert, ja, Abspaltung eines Protons und dann die Abspaltung der Abgangsgruppe unter Bildung des Alkens. Diese Aldolreaktion, meine Damen und Herren, ist insbesondere auch in alkalischer Lösung möglich. Und wir sehen noch einmal unseren Acetaldehyd, der einer Aldolreaktion unterworfen wird in saurer Lösung, säurekatalysiert. Und mir ist es jetzt wichtig, dass Sie zwei Dinge mitnehmen. Erstens entsteht bei der Protonierung vom Acetaldehyd zunächst einmal ein Oxonium-Ion, das unter Abspaltung eines Protons ein Enol gibt. Das heißt, das Kohlenstoffnukleophil bei der säurekatalysierten Aldolreaktion ist ein Enol und nicht ein Enolat-Anion. Ein Enol. Und der Kohlenstoff dieses Enols kann dann als Nukleophil am Carbonylkohlenstoff des Acetaldehyds angreifen. Der große Vorteil ist hier, dass der Reaktionspartner protoniert vorliegt. Das heißt, was wir hier bei dieser säurekatalysierten Aldolreaktion sehen, ist eine Carbonylverbindung, nämlich Acetaldehyd, bei der die Reaktivität durch die Protonierung erhöht wird und damit der Angriff meines Enols erleichtert wird. Und es entsteht auf diese Art und Weise unter Abspaltung eines Protons zunächst auch diese Beta-Hydroxy-Carbonylverbindung, dieser Beta-Hydroxy-Aldehyd. Und was dann in der Folge passiert, hat nichts mit einer E1CB-Reaktion zu tun, sondern wir sehen hier, dass in saurer Lösung durch Protonierung dieser beta-ständigen OH-Gruppe eine Oxonium-Gruppierung gebildet wird und damit vorgezeichnet schon was da ist, ein Wassermolekül als Abgangsgruppe. Und wir sehen hier, dass über welche Reaktion es hier zur Abspaltung von Wasser unter Bildung des Butenals kommt. Annalena, was ist das für eine Reaktion? Ist auch eine Eliminierung, aber eine? Nee. Das ist eine E2-Eliminierung. Gleichzeitig erfolgt unter Abspaltung des Protons die Abspaltung der Abgangsgruppe unter Errichtung der CC-Doppelbindung. Was ist die zwingend notwendige Voraussetzung, meine Damen und Herren, stereochemisch gesehen, für den Ablauf einer E2-Eliminierung? Wie müssen Wasserstoff und Abgangsgruppe angeordnet sein? Michael. Kommt schon in die Nähe. Antiperiplanar. Und das haben wir natürlich. Antiperiplanare Anordnung des Wasserstoffs und dieser Abgangsgruppe liegen also sozusagen in einer Ebene. Mindestens wäre die Voraussetzung jedoch zumindest eine synperiplanare Anordnung, aber idealerweise antiperiplanare Anordnung. Nehmen Sie das bitte auch mit. Das ist jetzt eine schöne Verknüpfung, allgemeine Chemie, E2-Eliminierung hier mit der säurekatalysierten Aldolreaktion. Haben wir das? Sehr schön. Gut, dann wollen wir gleich einsteigen in Beispiele, das ist jetzt eine gekreuzte Aldolreaktion, bei der Benzaldehyd mit Aceton reagiert. Wir wissen, dass Benzaldehyd natürlich keine Aldolreaktion geben kann, aber in dieser Konstellation ja. In Gegenwart von Natronlauge, NaOH, entsteht aus dem Aceton ein mesomeriestabilisiertes Enolat-Anion, welches als Kohlenstoffnukleophil am Carbonylkohlenstoff vom Benzaldehyd angreifen kann. Und es entsteht auf diese Art und Weise zunächst mein Aldol und unter Wasserabspaltung hier diese Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Gekreuzte Aldolreaktion. Haben Sie zu Hause gearbeitet im Sinne einer gekreuzten Cannizzaro-Reaktion? Ja? Nachgelesen? Noch nicht? Sollte man machen. Ja? Gut, nächste Reaktion. Ja, das ist die sogenannte Claisen-Kondensation. Da müssen wir festhalten, das ist ein Klassiker, der im Kontext von Aldolreaktionen immer anzusprechen ist. Und diese Claisen-Kondensation ist eine Reaktion, die auch als Claisen-Ester-Kondensation bezeichnet wird. Hier werden entweder Carbonsäureester oder Carbonsäureester untereinander oder Carbonsäureester mit Ketonen zur Reaktion gebracht. Und wir haben hier als schönes Beispiel aufgeführt die Reaktion von Essigsäure-Ethylester, haben wir ja heute schon gesehen, Daniela, als Lösemittel, Sie erinnern sich. Ethylacetat oder Essigsäure-Ethylester verfügt hier über diese Alpha-CH-Acide-Position und kann mit Natriumethanolat an dieser Stelle deprotoniert werden, worauf dieses Kohlenstoffnukleophil entsteht, ein Ester-Enolat-Anion, welches als Kohlenstoffnukleophil hier angreift. Und jetzt sehen Sie einen Unterschied zu den vorhin gezeigten Reaktionen. Wenn diese Ester untereinander im Sinne einer Aldolreaktion reagieren, dann kommt es im Zuge des nukleophilen Angriffes dieses Kohlenstoffnukleophils am Carbonylkohlenstoff zur Abspaltung hier eines Alkoholats, in diesem Fall Ethanolat, weil es sich um den Essigsäure-Ethylester handelt. Und dann entsteht auf diese Art und Weise zunächst dieser Ester. Wie heißt dieser Ester? Michael? Das ist der AZ-Essigester. Der wird natürlich dann in Gegenwart von Alkoholaten sehr leicht an dieser Stelle deprotoniert, aber bei der Aufarbeitung natürlich erhalten wir den AZ-Essigester. Das heißt, AZ-Essigester ist herstellbar über eine Claisen-Kondensation und die ist als Aldolreaktion aufzufassen. Kategorie A, Namensreaktion. Müssen wir genau wissen, was setzen wir ein, was kommt raus und wie ist der Reaktionsverlauf. So, meine Damen und Herren, es kommt jetzt ein wichtiges Molekül ins Spiel, das ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, nämlich den AZ-Essigester. Und jetzt frage ich einmal die Kollegin, neben der Anna-Lena, was gibt es über diesen AZ-Essigester alles zu sagen? Das ist die... Bitte? Leonie? Leonie, was gibt es über dieses Molekül zu sagen? Ja, Eigenschaften, funktionelle Gruppen. Darstellung haben wir jetzt gerade am Bild. Ja? Was wissen wir, oder was können wir alles sagen über dieses Molekül? Ein Keton, ja, das ist richtig. Das heißt, es ist ein Ketoester, haben Sie völlig recht. Das ist ein Alpha, Beta, ein Beta-Ketoester, ja. Eine CH-acide Komponente, das heißt, bedingt durch die beiden Carbonylgruppen haben wir eine hohe CH-Acidität, richtig. Was wissen wir noch? Was können wir machen? Oder was passiert, wenn wir diesen Ester in alkalischer Lösung mit Natronlauge versetzen? Was entsteht daraus? Ja, Esterverseifung, völlig richtig, entsteht eine entsprechende Säure. Ja, genau. Sie haben vorher die Ketogruppe angesprochen, ja, von diesem AZ-Essigester. Was würden Sie bei dieser Ketogruppe noch erwarten im Sinne eines Gleichgewichtes? Ketoenol-Tautomerie. Meinen Sie, dass das hier eine große Rolle spielt, das Enol? Und wenn ja, warum? David? Naja, ich weiß nicht, was Sie genau meinen, aber was hier typisch ist, ist Folgendes. Dieses Enol, dieses Ketoenol-Gleichgewicht, ist deshalb begünstigt, weil hier über eine Wasserstoffbrückenbindung ja, sozusagen eine Interaktion zwischen diesem Wasserstoff und diesem Carbonylsauerstoff möglich ist. Ja. Und das ist ein wichtiges Strukturelement. Nächster Punkt. Wenn dieser Ester in alkalischer Lösung hydrolysiert wird, dann entsteht daraus diese Säure. Und diese Säure dekarboxyliert sehr leicht, und zwar bereits bei Raumtemperatur unter Bildung von Ketonen. In diesem Fall Aceton. Sie sollten sich überlegen, wie hier der genaue Reaktionsmechanismus ist. Bei der Dekarboxylierung dieser Beta-Ketosäure zu diesem Acetonderivat. Das erfolgt bereits bei Zimmertemperatur ganz spontan. Meine Bitte an Sie an der Stelle ist, und das wäre meine letzte Hausaufgabe, die ich heute sozusagen mit auf den Weg gebe, ist, dass Sie sich die Azet-Essig-Ester-Synthese ansehen. Und im Kontext der Azet-Essig-Ester-Synthese auch die Malonester-Synthese. Man versteht darunter die Reaktionen, ich bleibe jetzt bei der Azet-Essig-Ester-Synthese, Reaktionen, bei der eine oder beide dieser beiden Positionen des Azet-Essig-Esters alkyliert werden, mono- oder dialkyliert werden, danach die Estergruppierung verseift wird und dann auf der Basis der spontanen Dekarboxylierung der gebildeten Säure substituierte Acetonderivate erhalten werden, entweder Monoalkyl- oder Dialkylderivate. Acet-Essig-Ester-Synthese und Malon-Ester-Synthese, bitte nachlesen. Und das Molekül Acet-Essig-Ester auch in die Liste der wichtigen Moleküle aufnehmen, wo wir Synthese kennen müssen, Eigenschaften kennen müssen und so weiter. Und eine letzte ergänzende Hausaufgabe ist die Frage, wie ließe sich dieses Ketoenol-Gleichgewicht bestimmen, quantifizieren? Sie sollten die Frage insbesondere beantworten unter Berücksichtigung alter klassischer Methoden, also die Bestimmung dieses Gleichgewichtes. Lesen Sie bitte nach, ist ganz wichtig. Ich sage das deshalb, weil das immer wieder auch beim ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung gefragt wurde und sicherlich auch zukünftig wird. Diese Claisen-Kondensation, Ester-Kondensation, kennt eine intramolekulare Variante. Wir haben ja hier die Situation gehabt, dass zwei Carbonsäure-Ester-Moleküle miteinander reagieren. Man kann das aber auch in einem Molekül machen, und diese Variante wird dann bezeichnet als Dieckmann-Kondensation, Dieckmann-Ester-Kondensation. In diesem Kontext, halten wir fest, entstehen natürlich dann am Ende auch wieder Beta-Keto-Ester, wobei wir natürlich hier einen Ringschluss haben. Der Reaktionsverlauf ist wie vorhin gezeigt. Eine Alpha-CH-Zideposition dieses Dicarbonsäure-Esters wird deprotoniert, es entsteht ein Kohlenstoffnukleophil. Dieses Kohlenstoffnukleophil reagiert dann mit dem zweiten Carbonyl-Kohlenstoff hier an dieser Stelle. Es kommt zum Ringschluss, es kommt zur Abspaltung eines Alkoholats, in diesem Fall Methanolat, und am Ende zur Bildung dieses Beta-Keto-Esters. Was Sie an dieser Stelle mitnehmen sollten, ist auch der Punkt, dass Sie sich mit den Dicarbonsäuren vertraut machen sollten. Wie heißt denn die einfachste Dicarbonsäure? Christian. Leonie. Nee? Oxalsäure. Und dann kommt die? Malonsäure? Bein-Bernsteinsäure? Sehr gut. Glutarsäure und so weiter. Ja, und so weiter ist dann hier auf der Tafel. Ja? Trivialname dieser Dicarbonsäure, beziehungsweise dieses Dicarbonsäure-Esters. Nicht vergessen, sich das anzuschauen. Okay, damit haben wir jetzt Claisen-Reaktion kennengelernt. Eine intramolekulare Variante ist die Dieckmann-Reaktion. Und dann zum Schluss vielleicht noch eine letzte Namensreaktion für heute und dann wollen wir aufhören. Und das ist die Robinson-Annulierung. Bei der Robinson-Annulierung wird auch eine intramolekulare Aldolreaktion eingesetzt, um zu einem bestehenden Ring einen weiteren hinzuzufügen. Und wir haben hier dieses Cyclohexanon-Derivat mit diesen beiden Carbonylfunktionen und eine Seitenkette, bei der auch eine Carbonylgruppe eine Rolle spielt. Und unter den Bedingungen einer Aldolreaktion kommt es zur Deprotonierung dieser Position hier, was dann in der Folge unter CC-Verknüpfung, unter Wasserabspaltung zu diesem Ring führt. Und jetzt frage ich einmal in die vorletzte Reihe, ja genau, die junge Dame mit der Brille in der Mitte, wie heißen Sie? Stefanie. Stefanie, Sie haben meinen Ausführungen ja zugehört, ja? Und wir haben verstanden, dass bei dieser Reaktion dieser Kohlenstoff mit Hilfe einer Base deprotoniert wird und als Kohlenstoffnukleophil hier angreift, im Sinne der Aldolreaktion. Jetzt könnte man ja sagen, warum eigentlich diese Position und warum nicht diese? Die ist ja eigentlich auch einigermaßen CH-Azide. So ein großer Unterschied ist hier nicht. Warum passiert hier sozusagen nicht auch ein Ringschluss im Sinne einer Aldolreaktion? Warum läuft das insbesondere über diesen Kohlenstoff? Was ist die Antwort? Ja, es muss nicht, aber es ist bevorzugt. Und warum ist es bevorzugt? Stabiler, genau. Der Sechsring. Deutlich stabiler. Ein wichtiges Argument. Robinson-Annulierung. Meine Damen und Herren, ich muss ins Präsidium. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Wir setzen fort am kommenden Freitag. Ja, es geht unvermindert fort. Unvermindert. Ich danke Ihnen.